Willkommen zum Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen mit Judith Heidkamp und diesmal mit einer Sonderausgabe. Zum Start des Jubiläumsprogramms 75 Jahre Bayerischer Rundfunk durfte ich ja Caroline Wahl nach Würzburg einladen, in den Kulturspeicher mit viel Bayern 2 Publikum. Caroline Wahl, geboren 1995, Senkrechtstarterin, seit dem letzten Jahr, seit dem Roman 22 Bahnen, Erfolgsautorin. Auch den Bayern 2 Publikumspreis bekam sie für diesen ihren ersten Roman. Die Veranstaltung in Würzburg fand statt gut zwei Wochen vor dem Erscheinen ihres zweiten Buchs, von dem natürlich alle denken, dass es wieder ein Bestseller werden wird, nicht nur, weil es wieder von den beiden Schwestern Tilda und Ida erzählt. Besonders schick also, Caroline Wahl las exklusiv für uns vorab aus Windstärke 17. Und sie las auch aus 22 Bahnen. Das ist ein Buch, zu dem es ja schon eine Folge gibt in diesem Podcast. Da mit der Schauspielerin Xenia Thieling und auch mit einer anderen Passage gerne nochmal reinhören. In dieser Folge jetzt mehr aus der Veranstaltung in Würzburg, wo, so war mein Eindruck, jede Menge Fans saßen, die 22 Bahnen schon gelesen hatten. Und nachdem die Autorin und ich jetzt ja schon öfter miteinander zu tun hatten, haben wir in Würzburg beschlossen, du zu sagen. Hier erzählt Caroline Wahl, wie es damals losging mit ihrem ersten Buch.
Also ich hatte in der Zeit einen Kackjob in Zürich und ich dachte, wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, einen Roman zu schreiben, weil man dann mit dem vielleicht aus diesem Kackjob ausbrechen könnte, wenn alles klappt. Und ich wollte partout nicht über mich selbst schreiben, weil ich keinen Bock hatte, mich noch mehr mit mir auseinanderzusetzen, vor allem in dieser Zeit. Und ich wollte irgendwie so eine coole Heldin schaffen. Und mich haben damals so die Figuren von Glüssendorfs Mädchen oder Bronskis Scherbenpack voll umgehauen, weil die irgendwie sowas ganz Eigenartiges haben, weil man die nicht so genau einordnen kann. Die wirken auf den ersten Blick so ganz kühl, berechnend, fast schon brutal, haben sogar manchmal kriminelle Züge. Und auf den zweiten Blick haben die aber auch sowas ganz Zärtliches, Liebevolles, Verträumtes, was sie irgendwie nicht so offenbaren dürfen so oft und eben dann selten offenbaren, zum Beispiel im Umgang mit Geschwistern oder so, die sie beschützen. Und ich wollte auch so eine Heldin schaffen, die andere umhaut. Und dann war Tilda in meinem Kopf und dann habe ich mir überlegt, wie ihr Alltag aussieht. Und dann habe ich sofort angefangen zu schreiben und diesen ersten Tag auch als erstes quasi geschrieben. Und der hat irgendwie alles aufgemacht dann.
Und der hat dich dann schon zu diesem traurigen Haus in der Frühlingsstraße geführt?
Sofort? Ja, also das kommt irgendwie alles. Ich weiß nicht, in Zürich zum Beispiel bin ich abends immer wenn ich von diesem Kackjob nach Hause gelaufen bin, da bin ich immer an der Frühlingsstraße vorbeigelaufen und dann dachte ich, das wäre doch lustig oder traurig, wenn die beiden Schwestern in der Frühlingsstraße wohnen. Und irgendwie hat sich dann das alles so... Ich kann ja nie genau sagen, wo kam jetzt die alkoholkranke Mutter her, wo kam das her, aber irgendwie wägt man dann ab, überlegt sich, geht jetzt Tilda laufen oder geht sie schwimmen und dann denkt man so, nee, schwimmen macht irgendwie mehr Sinn, da taucht die so richtig ab. Freibad ist irgendwie auch so ein Ort, der mit Kindheit und anderen Dingen zusammenhängt und irgendwie sehr symbolschwanger ist, finde ich. Und dann kommt alles so zusammen und dann kommt sie irgendwie vom Schwimmen abends nach Hause und dann sind die Fenster beschlagen und dann, ich wusste schon, dass sie aus schwierigen Verhältnissen kommt, aber dann war irgendwie auch klar, als die Mutter betrunken auf dem Sofa lag, dass die Mutter alkoholkrank ist. Ich hatte in der Zeit Umgang mit einer alkoholkranken Person, ich glaube, deswegen ist es so dazu gekommen, weil mich das irgendwie beschäftigt hat, aber ja, dann war so die Grundkonstellation mit diesem ersten Tag da. Und eigentlich wollte ich auch keine Liebesgeschichte schreiben.
Ah, nicht?
Aber dann stand Victor auch am ersten Tag gleich auf dem Vlog und dann hat sich so eine Liebesgeschichte reingemogelt und gegen die konnte ich mich nicht wehren.
Aber das Drama zu Hause hätte quasi auch was anderes sein können.
Also, ja, schon.
Wenn dir in dem Moment jetzt was anderes eingefallen wäre, dann wäre es eben Gewalt in der Familie zum Beispiel gewesen.
Ja, also man überlegt ja dann wirklich so, wie ist es so und dann spüre ich irgendwie so ganz intuitiv, dass es so ist und dass es so sein soll und das sind dann irgendwie Themen, die einen beschäftigen und dann spüre ich, dass die Mutter irgendwie, dass das die richtige Entscheidung ist, dass sie alkoholkrank ist und dann ist es so.
Wenn du Angelika Klüssendorf nennst, dann verstehe ich, dass das eine Heldin oder eine Figur ist, die dich umgehauen hat. Aber das ganze Buch ist viel dunkler als deins. Deins ist viel hoffnungsvoller am Ende.
Ja, ich glaube, das hängt auch mit dieser Zeit zusammen, beziehungsweise auch mit meiner Art, mit meiner Umwelt umzugehen. Also in der Zeit hat mir dieses Schreiben extrem viel gegeben. Das war so ein Schutzraum. Ich bin abends und am Wochenende voll gern in das traurigste Haus der Fröhlichstraße eingekehrt, weil die irgendwie, die beiden schaffen es irgendwie trotz der Widrigkeiten, die denen so in den Weg geschmissen werden, so den Blick für die schönen Dinge nicht zu verlieren. Und ich habe den dank denen irgendwie auch wieder zurückgewonnen. Und ich glaube, meine These ist, dass das auch der Grund ist, dass das Buch so läuft, weil es irgendwie eine traurige Geschichte ist, aber letztendlich doch irgendwie hoffnungsvoll ist und dass alle LeserInnen irgendwie was haben, mit dem sie kämpfen, mehr oder weniger schlimme Dinge. Und dass das Buch irgendwie zeigt, dass es trotz allem immer schön sein kann und dass man da auch wieder rauskommt.
Jetzt muss man aber sagen, dieser Job, der dir so wenig gefiel damals, der war ja schon im Bereich Literatur. Das heißt, es war nicht nur so, dass du gedacht hast, es wäre schön, eine schöne Geschichte zu schreiben oder so. Dir war schon relativ klar, wenn das wirklich ein Buch werden soll, in welche Welt das dann geht. Also, dass das auch diese wirtschaftlichen Hintergründe hat, dass das irgendwie angenommen werden muss, dass die allermeisten unverlangt eingesandten Manuskripte nicht mal gelesen werden und nur irgendwie so eine Standardabsage-Mail bekommen. Das wusstest du alles, oder?
Ja, ich hatte davor ein Volontariat in einem anderen Verlag. Das war super toll, eine schöne Zeit. Aber da wurde auch dieses Schriftstellerin-Dasein so ein bisschen entromantisiert. Also man wusste, wie es abläuft und man wusste auch, dass diese AutorInnen keine Helden sind, dass es irgendwie normale Menschen sind. Und dann hat sich der Wunsch, glaube ich, so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich es auch versuchen möchte. Und dann hatte ich mich nach dem Volo tatsächlich für literarisches Schreiben nochmal für einen Master beworben und wurde in Leipzig abgelehnt. Und in Hildesheim habe ich eine Einladung bekommen, aber dann habe ich mich für Zürich entschieden. Und dachte,
für den Job?
Ja, für die Verlagskarriere quasi, die dann keine wurde. Und das lag nicht, also ich finde Arbeiten im Verlag toll. Also ich finde es schön, da sind ganz viele Menschen, die Literatur lieben und die irgendwie ein Buch groß rausbringen wollen. Aber die Stelle war scheiße.
Die sagen jetzt nicht, welcher Verlag es war.
Ja doch, kann man ja sagen, war Diogenes.
Sagen doch, welcher Verlag es war.
War die Assistentin des Verlegers, darf man sagen. Und dann war das irgendwie so eine Trotzreaktion. Da dachte ich so, nee, ich schreibe jetzt trotzdem. Ich bin jetzt hier und das ist nicht so cool, aber ich versuche es jetzt trotzdem. Es war auch definitiv das Ziel, dass es ein Buch wird. Und ich habe die ersten Seiten auch gleich eine Agentur geschickt, damit ich irgendwie so eine Sicherheit hatte. Und die haben zum Glück geschrieben, dass ich dranbleiben soll und dass sie das gerne mit mir machen würden. Das haben sie erst später gesagt. Also sie haben erstmal gesagt, ich soll dranbleiben. Und das hat mir schon so eine Sicherheit gegeben. Und die haben dann eben immer mitgelesen. Und dann war das so mein Projekt, was mir irgendwie so Kraft und auch irgendwie so eine Hoffnung in so eine Zukunft, von der ich mir dann zu träumen gestattet habe.
Und wenn du jetzt so offensiv sagst, naja, das wäre Diogenes und so, was sagt denn Diogenes heute? Die ärgern sich doch wahrscheinlich total, oder?
Ja, die sagen nichts. Aber freue mich immer, wenn ich irgendwie vor einem Martin Suter oder so stehe auf der Liste.
Auf einer Bestsellerliste.
Ja, es ist eine lustige Situation auf jeden Fall und das genieße ich auf jeden Fall ein bisschen.
Kriegt man doch einen ganz neuen Blick auf Bestsellerlisten. Ne? Und dann wurde das ja daraus, dass du Autorin geworden bist. Nicht nur das, also zumindest so von außen betrachtet, habe ich das Gefühl gehabt, du bist auch an einen Verlag geraten, der sich ja auch getraut hat, dieses erste Buch sofort zum Spitzentitel im Frühjahrsprogramm 2023 zu machen. Hätte vielleicht auch nicht jeder Verlag gemacht, aber die haben das gelesen, Dumont, und haben gesagt, ja, das setzen wir jetzt alles auf eine Karte.
Ja, ja, das hat irgendwie auch alles zusammengepasst. Also die wollten das mit mir machen, die wollten das auch früher bringen als die anderen Verlage, die mitgeboten hatten und haben es eben auch als Spitzentitel positioniert, also die haben All-In gemacht und das hat irgendwie alles zusammengepasst und das war irgendwie dann auch so eine Welle irgendwie, wo alle so mitgemacht haben und es war cool.
Und die hält auch an, die Welle, ne? Das merkt man ja. Wie ist denn das Leben als Autorin jetzt, von dem du geträumt hast?
Ja, schön, also ich hatte gestern eine Lesung im ISNI und bin dann mit dem Cabrio hierher gefahren und habe dann ein Hörbuch gehört und dann hat die Sonne geschienen auf der Autobahn, dachte ich so, hast du ein schönes Leben. Irgendwie jetzt, also ich habe jetzt immer wieder oder immer mehr diese Momente, wo ich denke, mein Leben ist jetzt irgendwie so, wie ich es mir als Kind das Erwachsensein vorgestellt habe. Ich fahre irgendwie im Cabrio durch die Gegend, bin Autorin, darf ausschlafen. Es Eis zum Abendbrot. Nee, also gerade ist alles gut. Also die Lesung und so, das war schon viel. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, ich konnte das alles gar nicht so verarbeiten im letzten Jahr. Und jetzt langsam merke ich, dass ich mich so in der Rolle jetzt zurechtfinde und das auch genieße. Schreiben ist für mich das, was sich am richtigsten anfühlt. Also ich will nie wieder was anderes machen. Und freue mich, dass ich das jetzt machen darf und kämpfe auch dafür, dass das so bleibt.
Wobei man sagen muss, von wegen, wie ich mir das als Kind vorgestellt habe, sie muss auch wieder in die Schule. Ne? Wie ist es denn, wenn du in der Schule mit Schülern und Schülerinnen liest?
Also Schullesungen sind cool, wenn man die Kinder kriegt. Es ist komisch, an Schulen zurückzukehren, finde ich, wenn man auf einmal wieder auf dem Schulhof ist und dann sind da die ganzen Gruppen.
Hast du das gemacht mit deiner Schule?
Nee, bei meiner war ich noch nicht. Zu meiner gehe ich jetzt im Sommer. Aber sonst ist es auf jeden Fall was ganz anderes, weil man muss bedenken, die Schüler kommen nicht freiwillig zu der Lesung. Aber wenn man die dann kriegt und wenn dann irgendwie die hinteren Buben, die, wo man denkt, die sind irgendwie, das sind die Querulanten, dann irgendwie Fragen stellen und dann irgendwie gefesselt sind und Bock auf den Roman haben, dann finde ich, das ist das Tollste eigentlich. Wenn man so junge Menschen zum Lesen annimmt.
Haben die andere Fragen, wenn das im Schulrahmen ist?
Was es geht immer so darum, wie viel verdient man als Autorin? Ja, die sind dann auch neugierig, wie das Autorinnen-Dasein vor allem so ist, habe ich das Gefühl.
Aber du sagst denen dann auch schon, also das Cabrio ist eine Ausnahme, ne? Oder?
Ich sag denen schon, wie es ist, ja. Ja.
Ist es ja, also nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht.
Aber das Cabrio ist auch nicht so teuer. Das ist von 2008 und das kann man sich schon auch kaufen, wenn man einen normalen Job hat. Alle denken immer, dass ich so Mercedes-AMG rumfahre. Also das ist jetzt bezahlbar.
Ich wollte mehr darauf hinaus, dass es so eine im Moment so eine Bewegung unter Autoren, Autorinnen gibt, die ganz offensiv damit umgeht, dass man nicht davon leben kann, dass es kein Brotjob ist. Ja. Ne? Dinjal Gütschiter zum Beispiel, der stellt sich in seinem Instagram-Account selbst hin und poste Bilder von sich als Gabelstaplerfahrer, weil er sagt, ja, also Gedichte schreibe ich, gut, Gedichte, aber Gedichte schreibe ich, weil ich das will und dann brauche ich halt noch was zum Geld verdienen.
Ja, das ist eine harte Branche auf jeden Fall. Also es erscheinen so viele coole Texte gleichzeitig und ich finde vor allem bei Debüts merkt man, dass die oft runterfallen. Also es gibt wahnsinnig coole Debüts, die dann irgendwie erscheinen und dann sind sie wieder weg und das ist voll traurig. Ich weiß, dass das ein wahnsinniges Glück ist, dass ich so gut davon leben kann und dass das Buch jetzt so gelaufen ist. Und ich bin auch sehr dankbar für. Aber ich bin auch sehr stolz drauf.
Genau, also nur Glück wird schon nicht gewesen sein.
Ja, also ich habe das auch in 3 Monaten geschrieben. Also es war auf jeden Fall auch, ich habe das durchgeboxt. Ich wollte das unbedingt und ich habe dafür gekämpft, dass das ein Buch wird, dass es schnell ein Buch wird. Und es ist Glück, aber auch Arbeit.
Und du hast ja eben weitergemacht. Du hast gerade erzählt, als die ersten Druck waren, Leseexemplare, was immer da waren, hast du sofort das nächste Buch in Angriff genommen. Was uns vermuten lässt, dass du jetzt am dritten Buch sitzt?
Ja, natürlich.
Ja. Ist das ein Konzept? Kommt jetzt noch jemand aus der Familie dran?
Nee, jetzt kommt was ganz Neues. Der dritte Roman wird krass.
Spielt er am Meer?
Nee.
In den Bergen, unter Franken?
Der spielt wahrscheinlich in Bayern, ja. So wie es jetzt aussieht.
Sag uns noch ein kleines bisschen
mehr. Ich darf, glaube ich, gar nicht sagen, sonst kriege ich wieder Ärger von meiner Agentin, dass ich immer zu viel erzähle. nee, der wird auf jeden Fall krass und der hat auf jeden Fall eine Wucht der anderen Art.
Also erstmal Geheimnis um das übernächste Projekt, aber Wucht kann man 22 Bahn ja jetzt auch nicht absprechen. Hier kommt die erste Lesung mit Bayern 2 Lieblingsautorin Caroline Wahl von der Die 2 vor Ort Veranstaltung in Würzburg aus 22 Bahnen.
Am Sonntagmorgen ist der Himmel pechschwarz, wirklich pechschwarz. Es ist so dunkel, dass wir morgens in der Küche Licht anmachen müssen. Ida und ich sitzen am Esstisch, Ida liest und ich arbeite an meiner Masterarbeit. Mama schaut Fernsehen oder vegetiert vielmehr auf dem Sofa, während der Fernseher läuft. Jan ist nicht da. Sie haben sich gestern Abend lautstark gestritten und ich weiß nicht, ob ich erleichtert bin oder Angst habe. Bisher ist das Arschloch seit den Pfannkuchen am Dienstag jeden Abend mit ihr zusammen von der Arbeit gekommen. Sie haben auf dem Balkon getrunken, sind dann aufs Sofa oder ins Schlafzimmer übergesiedelt. Und morgens, wenn ich das Haus mit oder ohne Ida verlassen habe, haben sie noch geschlafen. Wir gehen uns aus dem Weg. Die Küche ist Idas und mein Reich, der Balkon und das Wohnzimmer gehören Mama und Jan. Am Mittwochmorgen habe ich das Mama gegenüber klargestellt und sie hat nur mit den Schultern gezuckt, hält sich aber dran. Ab und zu kommt sie zum Kühlschrank und holt Getränkenachschub, manchmal auch Chips oder andere Snacks. Gestern Abend hat sie gefragt, ob wir Oliven oder irgendwelche Antipasti haben. Ich habe laut aufgelacht. Später, als ich im Bett lag, ist es lauter geworden. Sie haben auf dem Balkon gestritten. Es ging um irgendeine Marianne, zu der er doch abhauen soll. Immer wieder ist der Name Marianne gefallen oder Schlampe, bis die Wohnungstür zuschlug. Ich frage mich, ob wir das Arschloch schon los sind oder ob das nur ein unbedeutender Suffstreit war. Normalerweise halten Mamas Beziehungen um die 3 Wochen, aber es gibt immer Abweichler. Einmal hatte sie einen Freund, der war fast 3 Monate hier. Oliver. Er war okay, aber auch Alkoholiker. Ich denke, dass Jan heute Abend wiederkommt. Um 10.55 Uhr beginnt es zu donnern, um 11.23 Uhr zu tröpfeln, um 11.24 Uhr zu schütten und dann geht die Welt unter. Es hagelt, stürmt, blitzt, donnert, alles gleichzeitig und es hört nicht auf. Vielleicht geht die Welt wirklich unter. Blumentöpfe fliegen durch die Gegend, Äste, Müll, ein Bach fließt die Fröhlichstraße herunter. Immer mehr Sirenen werden laut, während wir gemütlich am Esstisch sitzen. Ich, hast du Angst? Ida, nein, du? Ich, nein. Ida, irgendwie gemütlich, oder? Ich, ja, irgendwie schon. So ein Weltuntergang kann uns beiden nichts mehr anhaben. Um 12.49 Uhr ist das Gewitter vorbei und es schüttet nur noch. Das Wetter hat umgeschlagen. Ich öffne alle Fenster der Küche und lasse die frische Luft rein. Ich, das tut gut. Morgen Schwimmbad? Ida nickt. Ida, vielleicht haben wir es jetzt überstanden. Ich, was meinst du? Ida, na die Hitze. In dem Moment steht Mama in der Tür und geht zum Kühlschrank. Ihre Augen sind verheult. Ich, vielleicht. Als nachts endlich wieder kalter, nach Regen duftender Wind auf mich fällt, lache ich laut, bis ich schließlich die Fenster schließen muss, weil es reinregnet. Am Montagnachmittag läuft mir in der Fröhlichstraße eine fröhliche, mit Regenschirm bewaffnete Ida entgegen. Ich tue so, als ob ich sie nicht gesehen hätte, mache eine 180-Grad-Drehung und laufe zügig Richtung Schwimmbad. Ihre rennenden, kleinen, lauter werdenden Schritte höre ich im Rücken, bis sie 10 Sekunden später versucht, halb joggend neben mir Schritt zu halten. Ich, wohin geht's, Sonnenschein? Sie streckt mir die Zunge raus. Der leere Parkplatz lässt jedoch bereits Schlimmes erahnen. Geschlossen wegen Unwetter steht auf dem Schild vor dem Eingang, auf dem sonst mit Kreide die Luft- und Wassertemperatur steht. Ich, so eine Scheiße. Das Unwetter war doch gestern, das hier ist einfach nur Regen. Ida, und nächste Woche schließt das Schwimmbad dann. Die inzwischen nicht mehr fröhlich dreinblickende Ida dreht sich um und geht. Ich, na, da müssen wir wohl einbrechen. Damals bin ich in lauen Sommernächten ein paar Mal betrunken mit Leo, Marlene und den anderen über den Zaun geklettert. Da dachten wir noch, die Welt gehöre uns und uns stünde Großes bevor, wobei ich schon ahnte, dass mir nicht so Großes bevorsteht wie den anderen. Später, als ich wusste, dass mir nichts Großes bevorsteht, bin ich noch 3 Mal mit Marlene und Ivan eingebrochen. Ida ist überfordert, als wir uns nach dem recht unspektakulären Überklettern des Zauns im leeren Schwimmbad befinden. Überblickt das leere Becken, die leere Wiese, den runtergelassenen Rollladen beim Kiosk und steht 1 Minute einfach nur da. Aber dann lässt sie das Becken nicht länger auf sich warten und taucht ab. Ich atme den Chlor- und Regengeruch ein, schmeiße meinen Rucksack auf die Bank, ziehe das Kleid über meinen Kopf, springe kopfüber ins Wasser, tauche im tiefen Bereich bis zum Grund, setze mich auf den Boden und schaue mir das Ganze von unten an. Keine unkoordiniert zappelnden Kinderbeine, keine mehr oder weniger koordiniert zappelnden Seniorenbeine, keine tauchenden Kinderkörper, keine gemischten Beine am Beckenrand. Nur eine fröhliche, tauchende Ida und abertausende Regentropfen, die an die Wasseroberfläche klopfen. Friedlich, denke ich, und würde am liebsten noch ein bisschen hier unten sitzen bleiben, wenn ich dann nicht sterben müsste. Ich stoße mich vom Boden ab und schwimme meine 22 Bahnen. Danach sitze ich frierend über eine Stunde auf Ursulas Bank und schaue Ida zu, die mich jedes Mal, wenn sie eine kurze Verschnaufpause macht, anstrahlt. Ich strahle zurück. Mir ist scheißkalt, mein Körper zittert, aber immer wenn sie fragt, ob wir noch kurz bleiben, nicke ich nur. Ich kann sowieso nicht mehr aufstehen. Dass ich ausgerechnet heute auf die heiße Dusche verzichten muss, ist hart, aber ich will Ida nicht auch noch zeigen, wie man mit einer Kreditkarte eine verschlossene Tür aufbekommt. Schwimmbad-Einbruch, aka über einen Zaun klettern, reicht fürs Erste. Auf dem Nachhauseweg bleibe ich vor dem Dönerladen stehen. Ich, Pizza? Ida nickt. Als ich ihr den 10-Euro-Schein gebe, zögert sie. Ich, du bist gerade ins Schwimmbad eingebrochen, da wirst du wohl eine Familienpizza bestellen können. Sie schaut mich böse an, nimmt den Schein, knüllt ihn zusammen und geht auf den Dönerladen zu. Frag, ob sie ein Viertel Hawaii für mich, ein Viertel Fungi für dich und eine Hälfte Salami für alle machen können, rufe ich ihr nach. 10 Minuten später kommt sie mit einem stolzen Lächeln im Gesicht raus und gibt mir den Karton. Ida, ein Viertel Hawaii für dich, ein Viertel 4 Jahreszeiten für Mama und eine Hälfte Fungi für mich. Touché. Fröhlich und durchgefroren laufe ich neben der mit dem großen Pizzakarton in der Hand auf dem Bordstein hüpfenden, noch fröhlicheren Ida. Ich sehe aus den Augenwinkeln, dass sie vergeblich versucht, das Strahlen zu unterdrücken, das immer wieder ihre Mundwinkel nach oben zieht. Ich schaue lachend zu der Strahlemaus und sehe dann aus den Augenwinkeln, dass in unserer Wohnung kein Licht brennt. Ungewöhnlich. Mama lässt immer, auch wenn sie aus dem Haus geht, mindestens 2 Lampen an, weil sie Angst vor der Dunkelheit und vor Einbrechern hat. Die Stille ist unheimlich, als wir die Wohnungstür aufschließen. Alarmiert stürme ich das Wohnzimmer und höre auf zu atmen. Auf dem Glastisch die obligatorische Wodkaflasche, längliche Xanax-Tabletten, die aussehen wie diese kleinen rechteckigen Petz-Bonbons aus den Plastikfiguren. Xanax nimmt sie eigentlich immer nur in Phasen, in denen sie weniger trinkt, zum Einschlafen, damit sie eben schläft und nicht trinkt. Benzodiazepine und Alkohol in Kombination sind gefährlich, und das weiß sie. Ein kleiner karierter Zettel, daneben ein Faber-Castell-Bleistift, Härtegrad HB, mein Bleistift. Auf dem Zettel, der aus einem meiner Studentblöcke von Brunnen, kariert mit Rand abgerissen wurde, steht in Großbuchstaben »Sorry«. Das Y auf dem weißen Rand, die anderen Buchstaben S, O, R, R auf den Karos. Und sie liegt da einfach so friedlich auf dem Sofa in dem Maleficent Pyjama, den Ida und ich ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt haben. Ruhe bewahren, Tilda. Ruhig atmen. Einatmen, ausatmen. Du musst nun schnell und konzentriert handeln. Du bist vorbereitet. Du musst jetzt handeln. Jetzt. Jetzt, jetzt. Aber ich kann nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich schaue zu Ida, die auch nicht mehr atmet, sich auch nicht bewegen kann und mich aus meiner Starre löst. Jetzt. Tablettenreste gegebenenfalls aus dem Mund entfernen. Ich öffne mit meinen beiden Händen ihren Mund. Da ist nichts mehr. Jetzt. Bewusstsein kontrollieren, die Betroffene laut ansprechen. Mama, Mama, spreche ich die Betroffene laut an, die keine Reaktion zeigt. Ich, Ida, ruf den Notarzt, 112. Jetzt, Atmung kontrollieren. Ich überstrecke ihren Kopf, indem ich eine Hand auf die Stirn lege und mit der anderen das Kinn anhebe, beuge mich über den Kopf der Betroffenen, die meine Mutter ist, schaue dabei auf ihren Brustkorb, der sich hebt und senkt, höre Atemgeräusche und fühle an meiner Wange Mamas Atem, zu dem sich eine Träne gesellt. Ich höre Ida Wörter sagen, die ein Kind nie sagen sollte. Nicht nur ich habe mich vorbereitet. Ida Schmidt, Fröhlichstraße 37, meine Mama ist bewusstlos, Überdosis, Alkohol und Tabletten. Ida, atmet sie? Ich nicke. Ida, Atmung vorhanden. Jetzt, stabile Seitenlage. Damit Mama nicht an ihrem Speichel oder ihrer Zunge erstickt, ziehe ich die Betroffene, die immer noch meine Mutter ist, vom Sofa auf den Teppich, drehe sie auf die Seite, lege ihren Arm im rechten Winkel ab, ziehe das gegenüberliegende Knie hoch, lege das Handgelenk des anderen Arms darauf, drehe sie zum abgewinkelten Arm, überstrecke den Kopf und öffne den Mund, damit Blut, Erbrochenes oder Schleim abfließen kann. Jetzt. Dafür sorgen, dass die Betroffene ruhig atmet. Ich öffne die Fenster und decke Mama zu. Und dann, nachdem Bewusstsein und Atmung kontrolliert sind und Mama dann in stabiler Seitenlage zugedeckt auf dem Teppich liegt, knien wir neben ihr wie zwei Zwerge bei dem vergifteten Schneewittchen. Sie sieht in dem mit den Gesichtern der bösen Fee bedruckten Disney-Schlafanzug aus wie ein selig schlafendes Kind. Idas rechte Hand liegt in meiner linken, Mamas rechte Hand in Idas linker, meine rechte Hand auf Mamas Wange und zu dritt warten wir auf die Sirenen.
Also so viel dazu, das nächste Buch wird krass. Man nennt das Auffinden, oder? Das ist der technische Begriff dafür, wenn man jemanden findet, der versucht hat, sich umzubringen. Ja. Und wir erfahren am Anfang des nächsten Buches, dass Jahre später die Mutter das Ziel erreicht. Es ist dann Ida, die sie auffindet, aber die Mutter nicht mehr retten kann. Wie hast du das und dich vorbereitet? Wie hast du das recherchiert? Bist du mit Psychologen unterwegs gewesen, mit Suchtberatern, mit Beratungsstellen für Angehörige von Selbstmordattentätern? Also wie macht man das? Wie kriegt man das faktisch in den Griff?
Also erst mache ich immer so, dass ich alles lese, höre und schaue, was ich bekomme. Und dann gehe ich ins Gespräch mit meinen Fragen, die ich habe, mit Leuten, die in der Suchtstation arbeiten, mit Beratungsstellen, mit Medizinern, mit Betroffenen und lass die dann auch nochmal Probe lesen. Das ist auf jeden Fall immer eine Angst, da irgendwie jemanden auf die Füße zu treten oder es falsch darzustellen. Deswegen bin ich da in der Recherche immer sehr akribisch. Und dann beim Schreiben ist diese Angst irgendwie dann nicht mehr da, weil dann irgendwie die Mutter ja da ist und die ist irgendwie echt.
Hattest du Ida gegenüber so eine Art schlechtes Gewissen?
Voll. Ja, die tat mir sehr leid, aber ich wusste ja auch, dass sie es irgendwie, dass sie das übersteht.
Das erste Buch dreht sich ja um Tilda und Tilda kommt aus der Situation, in die wir jetzt Einblick bekommen haben. Viele von Ihnen kennen das Buch wahrscheinlich, den anderen würde ich es jetzt aber auch nicht so komplett vorerzählen, damit sie noch was haben vom Lesen. Das Interesse ist eben auf der rationalen und tatkräftigen und nach außen gewandten Tilda und die kriegt auch eine Entscheidung hin, mit der sie damit ganz gut leben kann, mit der sie aber Ida eben eine Menge zumutet. Und das ist so ein bisschen für mich eine offene Frage geblieben nach dem ersten Buch.
Also man erfährt dann eben auch im zweiten Buch, wie das so war, also dass Tilda am Anfang oft heimkam und so. Aber dass es da auch einen Schnitt in der Beziehung gab zwischen den beiden Schwestern, dass Ida sich schon auch abkapselt und ein bisschen von der großen Schwester distanziert und dass da auch eine Enttäuschung ist, vor allem als die große Schwester dann ihre eigene Familie gründet. Und ja, ich denke, dass diese Schwesternbeziehung natürlich auch darunter leidet und das wollte ich auch erzählen, was das eigentlich mit den beiden gemacht hat und auch mit der Beziehung, die ja im ersten einfach im Mittelpunkt fast stand. Und zu Ida, ja, Tilda ist so eine klare Heldin. Man hat irgendwie beim Lesen von 22 Bänden, glaube ich, schon das Gefühl, dass sie es alles hinkriegt, dass man der das in die Hand geben kann. Und Ida ist halt genau das Gegenteil. Es hat total Spaß gemacht, mich auch in diese Perspektive reinzuwerfen. Die ist einerseits natürlich, ist da eine Riesenwut und eine Trauer, aber andererseits ist sie auch so, hat die so sich ihre kindliche Perspektive und die kindliche Freude an schönen Dingen irgendwie auch bewahrt und die auch wieder herauszukitzeln und dass sie wieder zu der zurückfindet. Und vor allem, dass sie auch so eine ist, die irgendwie so unkontrollierbar ist und die ständig irgendwelche Grenzen austestet. Natürlich war das sehr traurig auch und ich habe beim Schreiben auch oft geheult, aber es hat auch voll Spaß gemacht, wie sie dann wieder irgendwie zurückfindet und wie sie dann von Marianne und Knut aufgenommen wird und dann diese alltäglichen Situationen genießt und aufgepäppelt wird, war auch schön.
Ich hatte das Gefühl, dass du mit dem zweiten Buch tiefer reingehst in solche von Sucht geprägten Konstellationen. Ne? Weil Tilda eben sehr, sie macht es zu einem Buch, was eben dann kein Problemroman ist. Und jetzt haben wir eine Hauptfigur, die hat Schuldgefühle, die hat Wut, die hat Aggressionen. Das ist, lässt sich alles nicht mehr so mathematisch ordnen. Ne?
Ja, es ist eine Co-Abhängige. Dieses Ida ist von Anfang an mit der Mutter ja aufgewachsen. Tilda hatte sie ja auch noch normal quasi kennengelernt, als diese Alkoholkrankheit noch nicht da ist. Und man sieht einfach, wie sie da komplett geschädigt von ist und da auch nie mehr so richtig wahrscheinlich rauskommen wird. Ja, das ist eine super schlimme Situation, wenn eine Elfjährige mit der Mutter allein bleibt. Und ich habe mir halt ausgemalt, wie das sein kann und wie man da vielleicht auch rauskommt.
Wann steigen wir wieder ein? Wie alt ist Ida
21.
dann? 21, also 10 Jahre später.
Ja. Ne?
Was ist mit Tilda?
Ja, Tilda wohnt in Hamburg und ist Mathematikprofessorin und hat auch Kinder mit Viktor. Und ja, hat so heile Welt, heile Familienwelt.
Schon, oder?
Ja.
Also von wegen Liebesgeschichte. Ist auch schwierig mit einer Liebesgeschichte, oder? Wenn die dann geglückt ist und so weiter.
Dann ist es danach auch langweilig, oder? Was soll man da noch erzählen? Und dann haben sie geheiratet und dann haben sie Kinder bekommen und alles ist gut. Es ist dann viel schöner, dieses Zusammenfinden, dieses Aneinanderrantasten, das gegenseitige Öffnen. Also ich wollte jetzt auf jeden Fall nicht dort weiter erzählen.
Auf eine gewisse Weise sind es eben beides so Erwachsenwerden-Romanen. Und beides Mal verwandelst du dich ihnen an. Also auch Ida wird in der Ich-Perspektive geschildert.
Also bei den Geschichten finde ich das am naheliegsten. Ich möchte das größte Maß an Unmittelbarkeit erreichen und die ganz geringe Distanz in Präsens erzählen, am liebsten in der Ich-Perspektive, weil ich irgendwie ganz in dieser Perspektive drin sein möchte von diesem Mädchen. Und mich diesen Gefühlen auch ganz hingeben möchte. Das hat für mich irgendwie nur so Sinn gemacht.
Das ist ein ganz interessanter Effekt beim Lesen, weil man ja bisher Tilda war als Leserin und jetzt ist man Ida und Tilda ist eben da in ihrem Happy End verewigt in Hamburg. Der dritte Roman ist dann auch in der Ich-Perspektive. Nee. Nicht.
Der ist in dritter Person. So viel kann ich verraten.
Es gibt übrigens noch so eine sprachliche Besonderheit, die ich auch ganz interessant finde. Wir haben es auch gerade schon mal gehört. Das sind diese quasi Theaterdialoge, die du zwischendurch schreibst. Ne? Und das ist so eine Spezialität von dir. Du kommst dann auch immer wieder in klassische Dialoge rein, wo dann auch steht, sagte sie und sagte ich und schluchzte ich. Immer wieder ganze Passagen nur mit einem Doppelpunkt. Tilda, Doppelpunkten, ich. So. Warum? Ja.
Auch weil das dieses krass Unmittelbare hat und weil da irgendwie kein Sagen, kein Flüstern, kein Schreien, keine Gänsefüßchen dazwischen stehen, sondern nur das Gesagte. Und weil ich auch voll gerne Dialoge schreibe und dann habe ich irgendwie diese dramatische Art der Darstellung übernommen. Und ich glaube, das behalte ich auch erstmal bei, weil ich das irgendwie mag.
Ja, ich finde das auch ganz cool. In sehr dramatischen Momenten weiß man irgendwie, die können jetzt nur übermitteln, was da gesagt wird, aber ja, nicht mehr.
Und dann ist auch scheißegal, ob sie es leise sagt oder ruft oder schreit. Ja. Es geht einfach um das Gesagte und man weiß schon, wie sie es sagt und das mag ich.
Und bei Pointen ist es natürlich auch ganz gut, wenn dann nur noch einer irgendwas sagt und dann sitzt es. Ich wollte ja noch das Stichwort Zeitlosigkeit ansprechen. Du hast uns gerade schon erzählt, wie du versucht hast, das so ein bisschen aus der Zeit zu nehmen, aber immerhin die 10 Jahre Shift sind erkennbar. Trotzdem habe ich in einem Interview von dir gelesen, dass du eigentlich versuchst, es nicht zu sehr zu verorten. Warum ist dir das wichtig?
Also bei 22 Bahn war mir das wichtig, weil ich irgendwie wollte, dass es in jeder Kleinstadt spielen könnte. Das ist so. Ich wollte auch eine zeitlose Geschichte schaffen, die irgendwie jeden was angeht und nicht so einen Bubble-Roman, den nur meine Generation versteht. Und deswegen war das auch gar nicht so kompliziert, die Referenzen zurückversetzen, weil ich mich da mit zurückgehalten habe und weil ich jetzt nicht wollte, dass es voll krass in unserer Gegenwart spielt. Sollte irgendwie sowas leicht Märchenhaftes auch haben.
Mir ist ja aufgefallen, aber im Nachhinein, es gibt ganz wenig Social Media im Leben deiner Hauptfiguren. Also die Ida kann das, ne? Das ist auch klar, sie nutzt das irgendwie, aber dieses sich neben der Situation, in der man sich befindet, immer noch auf andere Sachen zu konzentrieren. Das haben deine Figuren gar nicht. Die sind eigentlich immer sehr da, wo sie sind.
Also Tilda ist auf jeden Fall konzentrierter als Ida. Bei Ida merkt man schon manchmal, dass sie sich dann irgendwie was auf TikTok oder so anschaut, um sich abzulenken, aber erst so am Anfang. Aber ich wollte, dass diese Social-Media-Welt keinen großen Raum einnimmt bei beiden.
Warum?
Weil die andere Probleme haben. Für mich sind es keine Frauen, die viel am Handy rumhängen. Die müssen jetzt erstmal klarkommen, beziehungsweise Ida muss auf der Insel klarkommen. Und merkt man ja auch, findet dann eher Anschluss bei den älteren Menschen als bei Gleichgesinnten.
Ist ja auch ein bisschen eine Generationenfrage. Denkst du eigentlich an eine bestimmte Generation, für die du schreibst?
Also beim Lesen denke ich gar nicht an LeserInnen. Also ich denke an die Geschichte. Ich hoffe, dass es einfach alle Generationen was angeht. Also das ist die Art, wie ich erzählen möchte. Ich finde es voll cool, wenn dann so ein Gespräch auch zwischen den Generationen wegen mir stattfindet über das Buch, dass Enkeltöchter, Enkelsöhne und vor allem Enkeltöchter und Großeltern gegenseitig das schenken. Ist ja cool.
Also der neue BR BookTok-Kanal Literally hat es neulich nochmal empfohlen. Und jetzt gerade vor der Lesung hat mir eine Mutter erzählt von ihren beiden Töchtern und sich selbst, dass sie das Buch alle gelesen haben. Und wer weiß, vielleicht teilen auch noch andere, die hier sind, diese Erfahrung, dass das so eine Brücke sein kann. Was Tolles ist, was man über ein Buch sagen kann.
Ja, voll, freut mich auch voll.
Was ja auch ein Grund dafür ist, dass das Bayern 2 Lieblingsbuch wurde. Ne? 22 Bahnen haben ja die Hörer und Hörerinnen gewählt zum Lieblingsbuch des letzten Jahres. Jetzt wäre dann der große Moment, wo wir alle, und zwar auch du, die Premiere haben, denn sie liest jetzt zum ersten Mal aus dem neuen Buch und wir können jetzt alle zum ersten Mal ein bisschen was hören aus Windstärke 17.
Also wenn ich mich jetzt öfter verspreche, dann ist es das erste Mal und ich habe das Buch auch nicht so lange. Ich war nämlich im Urlaub und dann wurde das Buch zu meinen Eltern geschickt und ich bin aber direkt nach Rostock gefahren. Und dann kam das irgendwie vorgestern an, kurz bevor ich ins Allgäu gefahren bin. Das heißt, das ist jetzt für mich auch ganz frisch. Und ich wollte natürlich noch üben, davor im Hotelzimmer, aber habe ich dann natürlich nicht gemacht. Ja, ich lese relativ am Anfang. Ida ist auf der Flucht aus ihrer Wohnung. Ja, mal gucken, wo es hingeht. Das Bahngleis ist brechend voll, weil der vorherige ICE Richtung Hamburg ausgefallen ist. Ich dränge mich in den Zug. Guck mal, ich habe schon falsch angefangen. Sie ist noch nicht im Zug. Sie ist noch im Hauptbahnhof. Im Hauptbahnhof schaue ich auf die Anzeigetafel. In 15 Minuten fährt ein Zug nach Hamburg. Tilda hat mir gestern Nacht während meines Anrufs via WhatsApp ein Flex-Ticket nach Hamburg geschickt. Ich dachte, ich hätte einen Herzinfarkt und wusste nicht, wen ich anrufen soll. Klassische Panikattacke, hat Viktor gesagt, und ich finde es immer noch fast ein bisschen unverschämt, eine Nahtoderfahrung so abzutun. Panikattacke kannte ich bisher nur von Instagram und TikTok. Ich ärgere mich, dass ich aufgrund des vermeintlichen Herzinfarkts schwach geworden bin und den Kanal zu Tilda von meiner Seite aus geöffnet habe, aber ich dachte wirklich, ich sterbe. Jetzt denkt sie wahrscheinlich, dass ich wirklich Hilfe brauche und wird mich wieder bombardieren mit Fragen und Ratschlägen. Seit dem Anruf in der Nacht von Mamas Tod habe ich sie keinmal angerufen. Sie war es immer, die angerufen hat oder vorbeigekommen ist. Und ich war es, die nicht rangegangen ist oder einsilbig geantwortet hat, wenn ich das Gespräch nicht im Vorhinein unterbinden konnte. Lass mich, Tilda, mir geht's gut, ich brauche dich hier nicht. Ich weiß noch nicht mal, warum ich so zugemacht habe, warum ich so kacke bin zu ihr. Aber da ist so ein Wutklumpen in meinem Bauch, der Besitz von mir ergreift und Tilda anfaucht. Und ich weiß noch nicht mal, gegen wen oder was, ob der Wutklumpen sich gegen Tilda richtet oder gegen mich oder gegen alles. Und es macht mich so wütend, dass ich nicht weiß, gegen wen oder was sich der Wutklumpen richtet. Dass ich mir am liebsten mit einem Brotschneidemesser jeden Finger einzeln abschneiden würde. Ganz langsam oder ganz schnell. Der Wutklumpen will auch nicht nach Hamburg. Ein Teil von mir will schon nach Hamburg. Ein Teil von mir erträgt es nicht mehr, allein zu sein und sehnt sich danach, sich von Tilda bemuttern zu lassen. Ich denke an Tilda, Viktor und die Kleinen. Ich denke an arme Ritter mit Vanillesoße, die Tilda mir zubereiten würde.
Und ich denke an die Worte, die sie wieder sagen würde. Du bist nicht schuld, sie war am Ende. Ihre Fragen. Du hast die Wohnung gekündigt? Was hast du jetzt vor? Wo willst du wohnen? Willst du dein Studium abbrechen? Und schaue mir währenddessen in der DB-App die Strecken der Züge an, die in Hamburg halten und weiterfahren. Ein ICE fährt bis nach Stralsund, Ostsee, das klingt doch gut, fährt aber erst in 2 Stunden. Seit ich nicht mehr schreibe, hasse ich warten, deswegen muss ich die 2 Stunden irgendwie füllen. Im Rossmann kaufe ich ein paar Snacks und Getränke für die Fahrt. Selbstbedienerkassen sind echt klasse. Aufgrund der AirPods und der Musik in meinen Ohren kann ich das Piepen leider nicht hören, scanne deswegen versehentlich nur jedes 2. Produkt richtig ein und packe Mamba, Billy Tiger Maisstangen, Cola Sibo und ein Überraschungsei in meinen Rucksack. Im Zeitschriftenladen im Bahnhof gibt es nur trashige Liebesromane und Krimis, für die es sich nicht lohnt, über 10 € auszugeben. Und Bücher klaue ich aus Prinzip nicht. Ich blättere in ein paar Klatschzeitschriften, die Kardashians und ihre Leihmütter, der Saftkurwan der Stars und gehe zu Gleis 8, setze mich auf die Bank und zünde mir eine Zigarette an. Das Bahngleis ist brechend voll, weil der vorherige ICE Richtung Hamburg ausgefallen ist. Ich dränge mich in den Zug, will auf keinen Fall stehen, wenn ich schon mein Ticket habe, aber alle freien Plätze sind reserviert. Ich finde einen 4er, in dem nur 2 Plätze reserviert sind, setze mich ans Fenster und hoffe auf keinen nervigen Sitzpartner. Neben mich setzt sich ein junger Mann um die 30, schwarzer Anzug, er meidet Blickkontakt, hat offensichtlich genauso wenig Bock auf Konversation wie ich. Er fragt noch nicht mal, ob der Platz frei ist, stellt, sobald er sitzt, sein iPad auf und schaut die 2. Staffel Succession. Ich mag die Serie, schaue ein bisschen mit. Er bemerkt es, wir wechseln kurz einen Blick und es scheint ihn nicht zu stören. Zumindest unternimmt er nichts dagegen. Als ich kurz davor bin, den Mann zu fragen, ob ich meine AirPods mit seinem iPad verbinden darf, kommt eine Frau mit einem Mädchen. Sie setzen sich zu uns in den 4er und meine Aufmerksamkeit wechselt von einer creepy Familie zur anderen. Die Mutter: So, Lia, das sind unsere Plätze. Lia setzt sich mir gegenüber ans Fenster und wir mustern uns. Sie ist circa 5 Jahre alt, 2 hellblonde geflochtene Zöpfe und große neugierige braune Augen. Die Mutter: Wir sind nun 4 Stunden unterwegs. Lia und ich schauen zu der Mutter, die den Rucksack moderierend auspackt, als wäre es eine Performance. Die Mutter: Wir haben hier mehrere Programmpunkte. Du darfst immer nur eine Sache machen. Teile es dir gut auf. Die Mutter packt eine Metallbrotbox aus und legt sie auf den Tisch. Die Mutter: Du kannst essen. Die Mutter packt eine Zeitschrift aus und legt sie auf den Tisch. Die Mutter: Die Geolino anschauen. Die Mutter packt ein Tablet aus. Die Mutter: Eine Folge Benjamin Blümchen schauen. Die Mutter packt ein Buch aus, eins von dieser Inselreihe Little People, Big Dreams, Frida Kahlo, damit die Kinder früh lernen, Big Dreams zu entwickeln und entweder kleine Einsteins, Lindgrens oder Kahlos werden. So ein Scheiß, denke ich. Die Mutter: Oder ein Buch anschauen. Die Mutter: Womit willst du anfangen? Oder willst du erst mal aus dem Fenster schauen? Lia und ich schauen auf den Tisch, der voller Programmpunkte ist. Ich packe meine Programmpunkte auch aus. Mein Smartphone, das Überraschungsei und die Billy Tiger Maisstangen, die mich irgendwie gar nicht mehr ansprechen. Lia schaut auf mein Überraschungsei und sagt: Benjamin Blümchen. Ich sage nicht, ich schaue erst mal aus dem Fenster, weil das ja nicht meine Mama ist. Während wir an Wäldern, Bergen und Feldern entlangfahren und Lia eine Folge Benjamin Blümchen schaut, frage ich mich, wo Lia mit ihrer Mutter hinfährt. Zu ihrem Papa, schätze ich, oder zu den Großeltern oder wieder zurück nach Hause. Lia: Ich will nicht mehr sitzen. Ich will auch nicht mehr sitzen, aber irgendwie schaffe ich es, die Zugfahrt mit meinen Programmpunkten herunterzubekommen. Bis Hannover schaue ich Succession, sogar mit Ton. Der Mann hat, während wir geschaut haben, die Bluetooth-Einstellung geöffnet und mich fragend angeschaut. Ich habe auf Idas AirPods gedrückt. Als er dann irgendwann das iPad einpackt, nickt er mir zum Abschied zu. Als er weg ist, widme ich mich dem Überraschungsei. Lia, die gerade mit dem Programmpunkt Geolino beschäftigt ist, schaut mir zu. Lia: Ich will auch essen. Die Mutter öffnet die silberne Brotbox, in der sich eine braune Masse befindet, die stinkt. Lia, was ist das? Die Mutter, Linsen-Bulgursalat mit Karotten. Ich öffne die gelbe Überraschungskapsel, in der sich die Disney-Prinzessin Mulan befindet. Cool. Danach schaue ich auf meinem Smartphone ein Reaction-Video zu der neuen Bachelorette-Folge und schäme mich dafür. Daraufhin ziehe ich mir eine Arte-Doku über Balletttänzereien, die traurig sind, dass ihre Karriere vorbei ist. So random. Kurz vor Hamburg schließe ich dann die Augen und tue so, als würde ich schlafen, während ich mit leiser Musik in den Ohren den Durchsagen lausche. Eigentlich müsste ich es bis zur Endstation schaffen. Die machen jetzt keinen Personalwechsel mehr. Und wenn, dann habe ich meinen Halt verpasst und lande in Schwerin, Bützow, Rostock oder Velgast. Immer wieder döse ich ein, vermutlich weil ich 2 Tage lang gar nicht geschlafen habe, denke im Halbschlaf ganz kurz an gestern, an die Stille, an Mamas Zimmer, ihren Kleiderschrank, den Geruch, ihren Geruch und schrecke auf. Ich bin hellwach, will nicht mehr sitzen und erhöhe die Lautstärke maximal. Anruf von Tilda, sagt Siri. Ich sage nein. Und die Musik spielt weiter. Wieder sagt Siri, Anruf von Tilda. Ich sage wieder nein. Dann sagt Siri, Anruf von Viktor. Ich nehme das Smartphone aus der Bauchtasche, lehne ab, damit ich nicht wieder nein sagen muss und warte auf neue Anrufe, die ich ablehnen kann. Tilda ruft noch einmal an, dann ploppen mehrere Nachrichten auf. Sie fragt, kommst du? Wann kommst du? Ida? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Viktor fragt, soll ich dich am Bahnhof abholen? Ich antworte, nein, sorry, ich schalte den Flugmodus an und schalte den Flugmodus an. Wahrscheinlich sollte ich das Smartphone schnellstmöglich loswerden. Viktor schafft es bestimmt, mich zu finden, indem er sich mein Handy oder MacBook hackt. Oder Tilda rechnet aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich in welchen Zug gestiegen bin. Sie weiß, dass ich kein Geld für einen Zug habe. Sie weiß, dass ich pleite bin. Als sie letztes Mal da war, vor 2 Wochen oder so, hat sie den Briefkasten geleert und da waren ein paar Mahnungen und die fristlose Kündigung vom Café drin. Tilda hat mir daraufhin sofort per PayPal 600 Euro überwiesen, obwohl sie weiß, dass ich kein Geld von ihr annehme. Ich habe ihr 620 Euro zurücküberwiesen. Es ist schon schlimm genug, dass sie monatlich Geld auf unser Familienkonto einzahlt und ich deswegen nie ganz unabhängig von ihr sein kann, sein konnte. Tilda weiß, dass meine Schufa und ich am Arsch sind und hofft, dass ich vernünftig bin und einfach das Zugticket benutzen werde. Und sie wird herausfinden, in welchem Zug ich sitze. Das geht bestimmt über diesen blöden QR-Code. Aber letztlich ist das auch egal. Sie kann ja wissen, wo ich bin. Ich will sie einfach nicht sehen. Ich will allein sein. Wenn ich an das Mitleid in ihren Gesichtern denke, an Tildas Tatendrang, mit dem sie mir helfen will, die Pläne, die sie schmiedet, die Listen, die sie schreibt, an Viktors Zurückhaltung, würde ich MacBook und Smartphone am liebsten beim nächsten Halt auf die Gleise werfen. Ich will sie so gerne sehen, dass es schmerzt, auch die Kleinen.
Das war sie, die Premierenlesung zum ersten Mal aus Lebensstärke 17.
Caroline Wahl las aus Windstärke 17, ihrem neuen Roman, der wie 22 Bahnen im Dumont Verlag erscheint und bestimmt wieder das Zeug hat zum Bayern 2 Lieblingsbuch. Mit freundlicher Genehmigung von Dumont können Sie die Auszüge aus beiden Büchern hier finden im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Vom Bayern 2 Abend mit Caroline Wahl in Würzburg am 29. April im Museum im Kulturspeicher direkt am Main. Danke ans Team aus Katrin Bernhardt, Rainer Schaller und den Kollegen vom Bayern 2 Marketing. Danke Ihnen fürs Zuhören durch den Abend und durch diesen Podcast führte Judith Heidkamp.